Ja, willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und mein Gast heute ist Frank Krieger vom Chaos Computer Club. Du bist einer der beiden Hauptautoren mit einigen Co-Autoren eines Gutachtens zur Vorratsdatenspeicherung für das Bundesverfassungsgericht. Warum wurdet ihr da eingeladen?
Das fragen wir uns natürlich auch immer wieder, aus welchem Grund das Verfassungsgericht ausgerechnet uns fragt. Das ist ja auch immer eine Haufen Arbeit. Die Vermutung, die wir haben, ist, dass sie unsere bisherigen Gutachten hilfreich fanden, die wir zu Themen wie Wahlcomputer und dem Hacker-Paragraphen 202c oder dem Bundestrojaner abgegeben haben und sie doch gerne jemand hätten, der ihnen aus kritischer Sicht die Technologie ein bisschen genauer erklärt.
Kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie ist so dieser Prozess einer Verfassungsklage? Also letztes Jahr haben 34.000 Menschen die größte Massenklage in der Geschichte der Bundesrepublik eingereicht und seitdem läuft das Verfahren.
Genau, also die Verfassungsbeschwerde funktioniert so, dass es gibt halt einen Beschwerdeführer oder mehrere in diesem Fall, die ihre Klagen einreichen und in der Regel werden thematisch ähnliche Klagen zusammengefasst. Das heißt also, die Beschwerden, die zu einem Themenkomplex gehören, dann zusammengefasst. In diesem Fall ist es so, dass es drei verschiedene Beschwerden sind. Und dann guckt sich das Verfassungsgericht natürlich erstmal an, hat es irgendeine Art von Sinn? Also erfüllt es die Grundvoraussetzung der Begründetheit, der Betroffenheit? Gibt es da irgendwas, was zu entscheiden ist? Und gibt dann natürlich erstmal den Beschwerdeführern und eventuellen Gegnern, also meistens in der Regel dem Staat, die Gelegenheit zur Stellungnahme. So, dann kriegen sie da ihre Stellungnahmen rein. Und dann ist es so, wenn es sich um komplexe Themen handelt, holen die sich Expertenmeinungen ein. In der Regel halt in Form von Stellungnahmen, selten auch in der Form von richtigen offiziellen Gutachten, aber das ist eigentlich eher die Ausnahme. Und das funktioniert dann so, dass man dann halt einen Brief vom Verfassungsgericht bekommt, irgendwie: sehr geehrter Chaos Computer Club, wir bitten Sie um eine Stellungnahme zum Thema, in diesem Fall Vorratsdatenspeicherung, bis zum, waren dann irgendwie nur 6 Wochen oder sowas Frist, also war irgendwie extrem knapp. Und dazu halt ein dicker Stoß Papier mit allen Stellungnahmen, die bisher dazu eingegangen sind. Also das heißt, man bekommt als Autor einer Stellungnahme auch alles, was bisher dazu angefallen ist, an Papier zugestellt, damit man auch sieht, wie die Meinungen der einzelnen Seiten so sind, so, und seine Meinung entsprechend anpassen kann. Dazu gibt es in der Regel einen Fragenkatalog mit den Fragen, die das Verfassungsgericht so hat. Also das heißt nicht zwingend, dass man jetzt alle diese Fragen beantworten muss oder dass man diesen Katalog als Richtschnur seines alleinigen Handelns dann nehmen muss, aber sind halt so, deutet halt an, wohin geht die Reise, welche Problemstellungen werden betrachtet, welche Argumente sind offensichtlich aus Sicht des Verfassungsgerichts noch kritisch oder schwierig oder schwer zu entscheiden. In diesem Fall war der Fragenkatalog extrem umfangreich und ging sehr ins Detail. Zum Teil halt auch Fragen, die wir nicht als unsere Baustelle betrachten, die wir dann halt einfach schlicht nicht beantwortet haben. Wir haben uns halt dafür entschieden, den Fragenkatalog jetzt nicht Frage für Frage abzuarbeiten, sondern die Fragen im Gesamtkontext zu bearbeiten. Also halt den darzustellen, wie sieht dieses gesamte Problem aus und im Rahmen sozusagen einer längeren Geschichte halt die Fragen zu beantworten.
Und herausgekommen ist ein 59-seitiges Gutachten in allgemeinverständlicher Sprache.
Genau, also diese Allgemeinverständlichkeit finden wir immer sehr wichtig, aus dem einfachen Grund, dass es geht halt auch um Meinungsbildungsprozess, also nicht nur beim Gericht, sondern natürlich auch in der Öffentlichkeit. Und häufig ist es so, dass Fragen, die beim Verfassungsgericht landen, sind halt sehr komplexer Natur, also Abwägungen von Pflicht des Staates zur Strafverfolgung versus bürgerliche Freiheiten, Recht des Einzelnen und dergleichen Dinge. Das ist also sehr, sehr komplexe Fragen, sonst wären sie auch nicht beim Verfassungsgericht oder die Beschwerde wäre wegen Geringfügigkeit oder so ähnlich abgewiesen worden. Und deswegen ist es halt uns immer sehr wichtig, das halt auch nicht juristisch zu schreiben, sondern halt nur uns im Wesentlichen auf die juristischen Kernargumente, wie zum Beispiel Schutz des Kernbereichs persönlicher Lebensführung oder ähnliche Dinge zu konzentrieren, die man auch als Nichtjurist verstehen kann.
Ja. Vielleicht fangen wir einfach mal an. Das Gutachten hat ja verschiedene Kapitel, die wir mal behandeln wollen. Vielleicht nochmal einen kurzen Überblick, was ist eigentlich die Vorratsdatenspeicherung aus technischer Sicht?
Aus technischer Sicht ist die Vorratsdatenspeicherung die Verpflichtung eines Netzanbieters, also Internet, Mobilfunk, Festnetztelefonie, alle Daten, die mitteilen, wann der User von wo aus mit welchem Gerät zu welchem anderen User oder überhaupt kommuniziert hat. So, und es unterscheidet sich ein bisschen je nach Dienst, also bei Sprachdiensten und SMS ist es so, dass und auch bei E-Mail, dass jeweils Sender und Empfänger komplett gespeichert werden. Bei IP ist es so, dass nur gespeichert wird, Wer wann von wo aus eine Verbindung ins Netz aufbaut und welche IP-Adresse er dazu hat. Also da werden die Zieladressen nicht gespeichert. Sehr wesentlicher Punkt, wenn man halt sein persönliches Kommunikationsverhalten anpassen will. Und im Wesentlichen werden diese Daten auf den Rechnungsdaten der Netzanbieter erstellt, aber die werden im großen Umfang angereichert. Also da müssen auch Daten gespeichert werden, die dem Netzbetreiber zwar vorliegen, aber die er sonst nie speichern würde, wie zum Beispiel die Position eines Mobiltelefons runter bis auf die Zellebene, genau.
Und das ist neu, obwohl Justizminister in Zypris immer gesagt hat, eigentlich wollen wir jetzt nur die Rechnungsdaten für 6 Monate speichern.
Genau, ne, das wäre ein klassischer Fall von europäischem Umweg. Das heißt also, da sind die, nachdem sie auf nationaler Ebene damit nicht durchgekommen sind, haben sie halt den Umweg über Europa gewählt. Da ist es halt so, dass sie natürlich auf enthusiastischen Support von Innenpolitikern anderer Länder getroffen sind. Also die Polen wollten, glaube ich, 15 Jahre speichern oder sowas in der Größenklasse und waren total enttäuscht, dass sie jetzt, glaube ich, nur 2 dürfen oder so. Also ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber jedenfalls die wollten eigentlich gerne alles für immer speichern. Da gab es natürlich das übliche Gerangel auf europäischer Ebene. Am Ende hat sich Deutschland, was jetzt die Ausgestaltung der Speicherungspflichten betrifft, tatsächlich offensichtlich so geschickt verhalten beim Verhandeln, dass das, was sie wirklich speichern wollten, jetzt der Minimalkonsens ist, sodass Deutschland sagen kann, aber wir speichern doch nur das minimal Notwendige. Also nämlich für 6 Monate halt alle diese Daten. Wichtig waren uns halt darzulegen, was man mit diesen Daten halt alles machen kann. So.
Ja, fangen wir erstmal an mit genau dieser Frage. Ist ja auch ein Kapitel Extraktion von Wissen aus Verkehrsdaten. Was ja, ist alles möglich?
Na, vielleicht muss man dazu mal kurz ein Stück zurückgehen und betrachten, wie wurde eigentlich diese Vorratsdaten, beziehungsweise die Auswertung dieser Vorratsdaten, wie ist die geschichtlich einzuordnen? Und Verkehrsdatenanalyse ist ein Mittel von militärischen Geheimdiensten in allen Kriegen gewesen. Das heißt also, die haben, nachdem der angefangen wurde zu verschlüsseln und sie entweder Probleme hatten, die Verschlüsselung zu brechen auf den Radiokommunikationslinien oder es einfach zu aufwendig war, selbst wenn sie brechen konnten, konnten sie es möglicherweise erst Wochen später brechen, haben sie angefangen, Verkehrsdaten zu analysieren. Zum einen hilft es natürlich beim Dekrypten, indem man versucht, zum Beispiel einzuschätzen, wenn eine Funkkommunikation aus dieser Ecke kommt, dann ist es wahrscheinlich diese und jene Einheit. Das heißt, also ihr Einheitenschlüssel wird ungefähr dieser sein. Das heißt, dass irgendwie die ersten paar Bytes von dem Funkspruch möglicherweise diese sind. Aber zunehmend haben sie dann rausbekommen, es reicht eigentlich schon festzustellen, wenn in dem Bereich mehr Funkverkehr ist, dann deutet es zum Beispiel auf einen Angriff hin. Und diese Sachen fingen im Ersten Weltkrieg schon an und wurden dann brutal schnell ausgeweitet. Also im Zweiten Weltkrieg war Verkehrsdatenanalyse eines der wesentlichen Mittel der militärischen Geheimdienstarbeit und ist nach dem Zweiten Weltkrieg zum wesentlichsten Mittel eigentlich aller Geheimdienste geworden. Also wir zum Beispiel haben diese strategische Fernmeldeaufklärung, die der Bundesnachrichtendienst auf den deutschen Auslandsleitungen macht, beruht de facto zum großen Teil auf dieser Verkehrsdatenanalyse. Und was wir jetzt sehen, ist, dass diese Methoden, die im militärischen geheimdienstlichen Bereich über Jahrzehnte entwickelt wurden und die dank großer Speichertiefe und schneller Prozessoren und großer Arbeitsspeicher mittlerweile problemlos auch, sagen wir mal, auf einen Desktop-Computer von irgendeinem Analysten passen, jetzt in den normalen Polizeiarbeitsbereich reingehen und in den Bereich reingehen, wo sie ja eben auch privaten Schnüfflern zugänglich werden, die sich halt irgendwoher die Verkehrsdaten beschaffen. So, das ist halt die neue Dimension dabei. Und im privaten Bereich, also beziehungsweise was das Eindringen in die Privatsphäre betrifft, ist es so, dass die Verkehrsdaten ziemlich weitgehende Auskunft geben. Also wir haben ein Beispiel gebaut, um es halt mal ein bisschen plastisch zu machen, ist in der Studie drin, in schönen großen bunten Farbausdrucken, welche Analysemethoden es gibt. Da gibt es halt, also der erste Schritt ist halt eine Beziehungsnetzwerkanalyse, das heißt, man guckt, mit wem kommuniziert der Betroffene eigentlich. Also wer sind seine Kommunikationspartner und wem kommunizieren die? Das ist die sogenannte Ausweitung. Das haben wir zum Beispiel auch gesehen in den Verfahren hier gegen die militante Gruppe in Berlin. Das war halt weniger eine ansteckende Krankheit. Das heißt also, einer wurde überwacht und dann wurden von allen seinen Kommunikationspartnern die Verkehrsdaten abgefragt und dann wiederum von deren Kommunikationspartnern, sodass man ein komplettes Beziehungsgeflecht aufbauen kann. Da gibt es dann so schöne Software zu, die einem da so Graphen malt und die Verbindungen zwischen den einzelnen Personen gewichtet. Das heißt, da sind dann die Striche dicker, wenn die Personen häufiger kommunizieren oder werden farbig anders hervorgehoben, sodass man auch sehen kann, welche Wertigkeit hat eine Person in so einem Beziehungsgeflecht. Also wird sie häufig angerufen oder ruft sie häufiger an, solche Sachen. Das Zweite, was man dann macht, ist eine Zeitanalyse. Das heißt, also man guckt zum Beispiel nach bestimmten Ereignissen, wie sieht denn der Informationsfluss aus? Also die Linken haben ja über lange Jahre dieses Hobby der Telefonkette betrieben. Das heißt, immer wenn irgendwo ein besetztes Haus geräumt werden sollte, dann riefen sich die Leute in so einer Kette gegenseitig an. Was natürlich für eine Verkehrsanalyse der Traum ist. Also man bekommt halt die gesamte Struktur einmal komplett aufgerollt, indem man nur einmal mit einer Wanne vom besetzten Haus vorfährt. Schon rufen die sich alle gegenseitig an, besser kann es gar nicht kommen. Da hat offenbar irgendjemand nicht so richtig nachgedacht. Und dieses Aufrollen von Beziehungsgeflechten plus die zeitliche Abfolge ermöglicht es dann festzustellen, welche Personen sind denn wirklich wichtig? Häufig genug ist es halt so, dass die Personen, die wichtig sind, nicht die sind, die viel kommunizieren, sondern die in kritischen Situationen kommunizieren oder die, die von vielen Leuten um Rat gefragt werden. So, also die möglicherweise nicht die sind, die vorne an der Barrikade stehen und den Megafon in der Hand haben, sondern die, die irgendwie den Kuchen mitgebracht haben irgendwie für die Aktion, damit irgendwie alle zufrieden sind. Oder das Mädchen, weswegen die fünf Jungs halt auf die Demo gekommen sind. So, ne? Das sind möglicherweise die viel wichtigeren Leute in zum Beispiel einer politischen Aktionsgruppe. Und so eine Sachen lassen sich über so eine Beziehungsgeflechtanalyse und so eine Zeitanalyse relativ problemlos und auch sehr gut automatisiert herausbekommen. Und die Vorratsdaten geben genug dafür her. Also da ist genügend Datenmaterial drin, um so eine Analyse automatisiert und mit großer Tiefe machen zu können. Und der dritte Bereich der Analyse ist dann natürlich Aufenthaltsorte, wenn man die korreliert mit den mit den sonstigen Daten, kann man sehr einfach ein komplettes Lebensprofil bauen. Also man weiß halt, der geht da und da hin zur Arbeit, danach fährt er ins Fitnessstudio, danach geht er in die und die Kneipe saufen und hat baut sozusagen ein Bild des Normalen, also die Art und Weise, wie jemand sich normalerweise verhält, also wie sein normales Leben aussieht. Und wenn er davon abweicht, ist es auch sehr einfach automatisch detektierbar. Das heißt, man sieht zum Beispiel, wenn einfachster Fall, geht halt ein neues Fitnessstudio. So, dann ruft er da halt erstmal an, dann hat man die Adresse von dem Fitnessstudio. Und wenn er sich dann in dieser Zelle aufhält für irgendwie anderthalb Stunden, die zu der Adresse dieses Fitnessstudios gehört, also oder beziehungsweise eine Zelle, die zu der Adresse des Fitnessstudios passt, dann kann man einfach die andere machen, da wird er wohl einfach zu dem Fitnessstudio gegangen sein. Relativ trivial. Selbes gilt für Restaurantreservierungen, Hotelreservierungen, alles Mögliche, was man halt irgendwie so machen kann, Arztbesuche und ähnliche Dinge. Also man kann über diese Korrelation von räumlichem Aufenthalt zu Adressen, zu Bestandsdaten praktisch das gesamte Leben von jemand aufrollen, selbst ohne ihn ein einziges Mal abzuhören. So.
Du hast schon einiges angesprochen, was wir eigentlich nochmal so ein bisschen vertiefen sollten. Zum Schluss kam halt die Geodatenanalyse, die ja neu ist eigentlich. Also sagen wir mal, früher brauchte man das nicht, weil es keine Mobilfunkgeräte gibt oder gab. Jetzt gibt es die. Wie funktioniert das so genau mit den Zellen und was ist da so der Ausblick aus technischer Sicht?
Also ein Mobilfunknetz besteht aus diesen sogenannten Mobilfunkzellen. Dabei handelt es sich eigentlich um den Abdeckungsbereich einer Antenne an diesem Mobilfunkmast. Wenn man da mal aufs Dach guckt, sieht man, dass so ein Mast hat so lauter so Kästen dran, die meistens so in drei, manchmal auch vier verschiedene Richtungen zeigen und teilweise auch in mehreren Reihen übereinander sind. Und jeder dieser Kästen leuchtet einen bestimmten Bereich der Stadt aus. Das heißt also, eine bestimmte geografische Ausdehnung wird von einer Antenne gecovert. Und das ist auch das Genaueste, was momentan aus den normalen Mobilfunkdaten rausfällt. In welcher Zelle hat sich so ein Benutzer aufgehalten? Die Zellen sind unterschiedlich groß, also in der Stadt können die auch mal nur 150 Meter Abdeckung haben oder sogar noch viel weniger. Wir haben zum Beispiel eine Zelle gefunden, die wir auch in dem Beispiel erwähnt haben. Da kann man sehen, in welchem Teil eines Krankenhauses hat sich ein Mensch aufgehalten, weil diese Zelle halt einfach nur genau den Südflügel von diesem Krankenhaus und den Nordflügel von diesem Krankenhaus abdeckt. Auf dem Land sind diese Zellen größer, also da haben wir teilweise Zellgrößen so in 20, 25 Kilometer Ausdehnung, wo halt nur mal der Bauer über seinen Acker fährt. Da ist nicht so viel zu, also gibt es nicht so viel Verkehr, weil man muss wissen, innerhalb einer Zelle können immer nur eine bestimmte Anzahl an Menschen gleichzeitig telefonieren. Man kennt es halt von irgendwelchen Demonstrationen oder sonstigen Großereignissen. Wenn plötzlich in so einer Zelle, die nur für 30 gleichzeitig Telefonierende ausgelegt ist, 5000 Leute sind, wird es halt schwierig mit dem Telefonieren. Dann passt halt einfach nicht mehr. So, und ist so, dass die Zellgrößen schwanken auch je nach Netzwerk. Gut, also die Ausdehnung einer Zelle hängt von der Lage ab, ob es auf dem Land ist oder in der Stadt. In der Stadt sind die Zellen kleiner, auf dem Land sind sie größer. Die Position innerhalb der Zelle kann man zwar auch noch feststellen, indem man misst, wie lange braucht das Signal vom Telefon bis zur Zelle. In der Regel landen diese Daten aber nicht so weit oben in der Netzebene, dass man sie aufzeichnen könnte in der Vorratsdatenspeicherung. Für gezielte Aktivitäten, also wenn man sagt, okay, man möchte gezielt ein Telefon anpeilen, kann man auch auf diese Daten zugreifen. Aber in der Regel landen die halt nicht in dieser 6-Monats-Speicherung, die halt dann so genau ist. Interessant daran ist, dass aus technischer Sicht ist eine so genaue Speicherung der Daten nicht notwendig. Die Mobilfunkanbieter speichern in der Regel in den Rechnungsdaten nur sogenannte Cell Area, also Cell Location Area. Und dabei handelt es sich um ein Bündel von Zellen. Das heißt, also, da haben wir sowas wie 12, 20, 30 Zellen, die zu einem Bündel zusammengefasst sind, wie zum Beispiel bei O2 in der Homezone. So, da ist halt immer eine Cell Location Area oder ein Bündel von Zellen jedenfalls bildet halt eine Homezone. Also die Cell Location Area kann auch über mehrere Homezones gehen, aber gut. Der Details. Was wir halt gezeigt haben in dem Beispiel für das Verfassungsgericht ist zum einen den Unterschied, nämlich dass wir haben halt eine Karte gebaut aus lustigerweise den Daten, die O2-Homezone-Optimierer erfasst haben. Also die Leute, die ihre O2-Homezone größer machen wollen, die haben halt die besten öffentlich verfügbaren Daten über die Ausdehnung von Zellen in Deutschland. Und die waren so freundlich, uns auch auszuhelfen mit Kartenmaterial und uns da zu unterstützen. Das war sehr hilfreich. Da haben wir zum einen gezeigt, wie sieht denn eigentlich so eine die Genauigkeit aus. In der Regel ist es halt so, dass zum Beispiel im O2-Netz kann man halt auf so 3-4 Straßen genau sagen, wo jemand ist. Und wenn man diese Informationen noch dazu korreliert mit bekannten Adressinformationen, zum Beispiel von Leuten, mit denen er telefoniert, kann man sehr zuverlässige Aussagen darüber machen, ob er jetzt gerade tatsächlich, also wenn sich jemand in eine Zelle aufhält, in der die Adresse eines Restaurants ist, wo er vorher angerufen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass er tatsächlich in diesem Restaurant gerade sitzt. Und also da kann man prima korrelieren. So. Und das Ganze wird halt schlimmer, weil der Trend in der Industrie geht zu so nach Mikro- und Pico- und Nanozellen, also Zellen, die sehr viel kleiner werden, um höhere Datenbandbreiten zu unterstützen und mehr User auf immer kleineren Räumen zu unterstützen. Es geht bis dahin, dass es Firmen gibt, die, glaube ich, ab nächstes Jahr anfangen wollen, die WLAN-Router, die man zu Hause fürs DSL verteilt, da auch noch UMTS einzubauen, also eine kleine UMTS-Zelle einzubauen, damit man zu Hause bzw. die Nachbarn auch noch ordentlich Bandbreite hat. Das heißt also, da wird dann halt das UMTS-Netz bis nach Hause gebracht und dann kann man halt mit so einem Pico-Zell-System kann man dann halt schon extrem genau sagen, teilweise bis in welchem Zimmer hält sich jemand auf. So, also da geht die Reise hin. So. Das haben wir halt versucht ein bisschen darzulegen in dem Gutachten, um klarzumachen, das, was wir heute sehen, ist nicht zwingend die Grundlage des Urteilens, sondern die Entwicklung läuft so schnell, dass das Verfassungsgericht sich da auch Mühe geben muss, in die Zukunft zu urteilen, also zu beurteilen, wie sieht die technische Entwicklung aus, welchen Einfluss wird es haben, welche Folgen resultieren aus technischer Entwicklung für die Privatsphäre des Einzelnen und was bedeutet das wiederum dann halt für die Vorratsdatenspeicherung.
So ein kleines Nebenthema, was eigentlich mit den Geodaten irgendwie recht interessant ist, was passiert mit E-Mails? Werden da auch Geodaten gespeichert?
Na, bei E-Mails wird über die Korrelation zur IP-Adresse gespeichert, von wo aus, also von welchem, also andersrum, für E-Mails wird gespeichert, von welcher IP-Adresse aus wurden sie abgeschickt, beziehungsweise von welcher IP-Adresse aus erfolgte das Abrufen des Postfachs. Wiederum über eine Bestandsdatenabfrage bei dem entsprechenden Provider lässt sich dann schlussfolgern, wo, also von welchem DSL-Anschluss wurde diese E-Mail gelesen bzw. geschrieben. Das heißt also, da bildet sich dann halt auch so ein Profil. Das haben wir nicht so ausführlich ausgeführt, aus dem einfachen Grund, weil uns die ganze Mobilgeschichte auf die Zukunft gerichtet sehr viel wichtiger erschien, weil die Leute sind halt permanent online. So, ne? Also es ist halt der typische iPhone-User ist halt eigentlich nie offline. So, und das heißt, hinterlässt halt auch ein permanentes Bewegungsprofil, was halt dann direkt und unmittelbar in den Vorratsdaten entsteht, ohne dass man dann noch eine große Bestandsdatenabfrage machen muss. So. Das war so ein. Außerdem ist es halt so, dass die, bei E-Mail ist es halt in der Regel auch so, da kann man sich einfach verschützen, wenn man halt ein VPN zum Beispiel hat, mit dem man zu seinem Mail-Server connected oder ähnliche Dinge, ist man aus den Vorratsdatenspeicherungen erstmal raus, wenn man seinen eigenen Mail-Server zum Beispiel betreibt. Also das war jetzt nicht im Vergleich des Aufwands halt irgendwie nicht so wichtig, das nochmal so genau zu beleuchten, wie halt die Mobilfunkgeschichten.
Und wenn wir jetzt weiter im mobilen Bereich bleiben, es gibt ja eine ganze Menge Zukunftszahlungssysteme. Welche Auswirkungen hat das so bei dem Geldverkehr?
Das war ein Bereich, der uns eigentlich erst beim Schreiben des Gutachtens aufgefallen ist, dass wir den sehr ausführlich beleuchten müssen, was wir noch getan haben, nämlich diesen ganzen Bereich von Diensten, die keine Kommunikation sind. Einfaches Beispiel zum Beispiel Call-a-Bike, also Fahrradausleihe mit dem Mobiltelefon. Man bezahlt praktisch mit seinem Mobiltelefon, identifiziert man sich gegenüber einem System, mit dem man dann ein Fahrrad an der Straßenecke ausleihen kann. Selbes gibt es für Mietwagen, gibt es für Personennahverkehr-Tickets und dergleichen Dinge mehr, wo aus normaler Alltagsnutzung des Mobiltelefons, wo ich nicht mal kommuniziere, ein hochverdichtetes Lebensprofil entsteht, wo ich sagen kann, okay, der fährt halt mit dem Call-a-Bike von A nach B, weil fürs Call-a-Bike wird jeweils aufgezeichnet, wo ist es abgeholt worden, wo wird es abgestellt. Selbiges gilt für Mietwagen, selbiges gilt für öffentlichen Nahverkehr. Wir sehen immer wieder diese Versuche, Mobile Payment für normale Alltagsdienstleistungen zu machen. Leider habe ich es erst nach dem Fertigstellung des Gutachtens bekam ich eine Mail von jemand, der mir von einem Kondomautomaten schrieb, wo man mit seinem Mobiltelefon bezahlen kann. Ne? Also sehr griffiges Beispiel, war leider zu spät, aber gut. So, diese Entwicklung nimmt halt stark zu und wir sehen halt, dass es irgendwann auch funktionieren wird. Also bisher waren dann diese ganzen Versuche, Mobile Payment für allgemeine Dinge durchzusetzen, halt eher nicht von Erfolg gekrönt, aber es ist klar, dass es das irgendwann kommen wird. Also dass die Ubiquität des Mobiltelefons halt einfach dazu führt, dass es dann das Zahlungssystem wird. Und das haben wir versucht, sehr ausführlich darzustellen anhand von Beispielen so. Während des Gutachtens bekam ich eine Nachricht von jemand, der meinte, naja, also der Puff, wo er gelegentlich hingeht, oder Swingerclub heißt ja nicht Puff, genau, da ist es halt so, dass da mietet man sein Zimmer, dann im Zimmer ist ein Zahlenschloss und man bekommt den Code für dieses Zahlenschloss per Mobiltelefon zugespielt. Ja, das heißt, man ist halt also so ein aus der Sicht des Clubbetreibers ziemlich anonyme und ziemlich diskrete Angelegenheit, so, weil man muss halt da nicht irgendwie Schlüssel abholen und dergleichen Dinge, sondern man kann halt direkt dahin gehen. So, aus der Sicht der Vorratsdatenspeicherung ist halt vollkommen klar, okay, der bekommt eine E-Mail von diesem Swingerclub, beziehungsweise eine SMS auf sein Mobiltelefon, also kann ich davon ausgehen, wenn der sich dann in der Zelle aufhält, wo dieser Club ist, dann ist der wohl da. Ja, also tiefgehender Eingriff in die Privatsphäre mit zwei SMS. So, ne? Also es sind halt so, und diese Art Beispiele haben wir halt versucht, ein bisschen genau auszurollen. Ein dritter Bereich, der uns sehr wichtig schien, ist dieser ganze Bereich Gesundheitsfürsorge, Gesundheitspflege. Da findet halt eine ganze Menge statt, also immer mehr mobiltelefonbasierte Messgeräte, EKG, Blutdruck, diese ganzen Dinge, Blutzucker werden gemessen und über Mobiltelefone mitgeteilt, und wenn dann da Messwertabweichungen sind, die auf ein akutes Problem hinweisen, gibt es halt auch eine intensive Kommunikation zwischen der Zentrale, die das überwacht, und dem betroffenen Teilnehmer. Das heißt, man kann schon aus so einer Kommunikation folgern, da hat wohl jemand ein Herzproblem. So, ohne dass ich dessen medizinische Daten abhören musste, kann ich sehen, nur anhand der Kommunikationsadressen, die benutzt wurden, dass da offensichtlich ein medizinisches Problem vorliegt, und wenn ja, welches. So, ne? Also hochintime Daten, die in dieser Vorratsdatenspeicherung landen, die bisher so noch niemand irgendwie konkret gemacht hat.
Du hattest gerade SMS schon mal angesprochen, ihr habt auch ein eigenes Kapitel, die stille SMS. Was ist das und wie spielt die eine Rolle in der Vorratsdatenspeicherung?
Also die stille SMS war eine spezifische Frage des Verfassungsgerichts, deswegen haben wir das auch nochmal so explizit aufgeführt. Worum es dabei geht, ist Folgendes. Es gibt SMS, die ursprünglich dazu da waren, Dinge im Netz technisch zu regeln, also zum Beispiel festzustellen, ob ein Telefon gerade noch da ist, wenn es ein bisschen zweifelhaft ist und sich halt länger nicht eingebucht hat oder ähnliche Dinge, oder Funktionsupdates aufs Telefon zu schicken, so eine Sache. Also so netzinterne Funktionen, von denen der Benutzer normalerweise nichts mitbekommt. Diese SMS werden auf dem Telefon in der Regel nicht angezeigt. So, es gibt ältere Telefone, da geht wenigstens mal das Display nicht kurz an, aber auf den allermeisten Telefonen sieht man genau nichts davon. Die werden halt einfach empfangen und weggeschmissen. Was jetzt aber im Netz passiert, ist, dass der Empfang dieser SMS wird quittiert im Rechnungssystem. Aber es könnte unter Umständen ja sein, dass das eine rechnungspflichtige Dienstleistung war. So, das heißt also, über diese SMS wird eine Aufzeichnung angelegt. In dieser Aufzeichnung ist wiederum auch die Zelle, in der das Telefon war, wo es empfangen wurde, vermerkt. Was jetzt die Ermittlungsbehörden tun, ist, die schicken viele von diesen sogenannten stillen SMS, also man könnte sagen missbräuchlich unter missbräuchlicher Verwendung der Netzfunktion, um Aufzeichnungen über den Standort des Telefons zu erhalten, und zwar wesentlich dichtere als normalerweise entstehen würden. Also normalerweise werden Vorratsdaten nur aufgezeichnet bei Kommunikation. Das heißt, also, wenn ich eine SMS empfange, wenn ich eine SMS schicke, wenn ich angerufen werde, wenn ich anrufe, wenn ich eine IP-Verbindung aufbaue. Das sind so die fünf wesentlichen Dinge, oder wenn ich eine MMS bekomme oder ähnliche Dinge. Und was sie damit tun, ist, sie erzeugen diesen Event künstlich. Das heißt, also, sie sorgen künstlich dafür, dass eine SMS an das Telefon geschickt wird und eine Positionsaufzeichnung entsteht. Und dadurch, wenn man das alle 5 Minuten macht, kann man das Bewegungsprofil zum Beispiel von so einem betroffenen Teilnehmer nochmal wesentlich stärker verdichten. Das heißt, also, was wir da schon sehen, ist, dass die Ermittlungsbehörden die Vorratsdatenspeicherungsbefugnisse hacken, um mehr Daten zu bekommen. Ja, also es ist halt normales Verhalten so, wenn sie halt irgendwie den kleinen Finger haben können, nehmen sie lieber gleich die ganze Hand. So.
Die stille SMS spielt auch vorher schon eine Rolle vor der Vorratsdatenspeicherung.
Genau. Die stille SMS spielt halt auch schon eine Rolle, als es nur Rechnungsdaten gab, also als die Beschränkung noch war auf 90 Tage genau und die Provider damals noch nicht freiwillig komplett alle Zelldaten genau aufgezeichnet haben. Aber jetzt mit der Vorratsdatenspeicherung kann man halt ein 6-monatiges Bewegungsprofil halt für irgendwie, ja, keine Ahnung, 8 Cent oder was auch immer so eine SMS im Ball kostet, pro Bewegungspunkt anlegen.
Ein weiteres Kapitel ist Toll Collect. Warum habt ihr Toll Collect
behandelt? Es war auch eine Frage des Verfassungsgerichts in dem Fragenkatalog, inwiefern die Kommunikation zwischen der OBU, also dieser Onboard-Unit, die im LKW drin ist und aufzeichnet, wo der langfährt und ob jetzt gerade mautpflichtig ist oder nicht. Die Dinger kommunizieren normalerweise über Infrarot mit diesen Brücken über der Autobahn, aber die haben auch eine GSM-Unit drin, um, falls das Ding irgendwo langfährt, wo es irgendwie zweifelhaft ist oder wo, wenn gerade keine angeschaltete Mautbrücke da ist oder wenn es Tarifupdates gibt oder ähnliche Dinge, kommuniziert es über GSM mit der Mautzentrale. Die Häufigkeit dieser Kommunikation ist völlig unklar. Also da gibt es keine sinnvollen Aussagen zu, auch nicht von Toll Collect. Und die Frage war aber des Verfassungsgerichts, entstehen dadurch zusätzliche Bewegungsprofile? So ist halt auch ein klassischer Fall, wie halt zum Beispiel Mietwagengeschichten, Mobiltelefonnutzung, die eigentlich keine Kommunikation ist, aber verdichtete Bewegungsdaten erstellt. Und wenn diese Kommunikation zwischen der OBU und der Zentrale auch nur häufig genug stattfindet, lässt sich daraus problemlos ein Bewegungsbild von der gesamten LKW-Flotte erstellen. Und viele Speditionen haben zusätzlich zu diesen OBUs auch noch GPS-Tracker drin. Das heißt, die bekommen ohnehin ein Live-Update über GSM von der GPS, also Global Positioning System, genauen Position ihres LKWs. Und auch diese Kommunikation ist praktisch genau dasselbe wie diese Mautsystem Toll-Collect-Kommunikation. Diese Kommunikation hinterlässt natürlich auch Vorratsdaten, die dann entsprechend ausgewertet werden können.
Ist es da auch geplant, mal Toll Collect auszuweiten auf PKWs? Oder?
Na, da ist zum Glück noch der ADAC vor, ne? Das ist halt das ist dann so die einzige Schlacht, die noch kommen wird, wo wir dann doch mal einen richtigen Verbündeten haben werden. Aber diskutiert wird es halt immer wieder. Mal gucken, ne? Also auszuschließen natürlich nicht.
Und jetzt haben wir eigentlich fast alles abgedeckt, oder haben wir alles abgedeckt, was erstmal gespeichert wird. Mhm. Kommen wir mal zur Sicherheit, die ja auch ein großes Thema ist. Weil welche Probleme gibt es so aus informationstechnischer oder IT-Sicherheitssicht?
Also die Frage, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Daten verloren gehen, geklaut werden, per Dateneinbruch verloren gehen, war dem Gericht sehr wichtig. Also es war ein durchaus umfangreicher Bestandteil des Fragenkatalogs, welche Probleme da entstehen können. So, und wir haben uns da auch ein bisschen Hilfe geholt, also halt mal ein bisschen rumgefragt bei Leuten, die Telekommunikationsunternehmen da Sicherheitsaudits machen. Wir haben auch Hilfe bekommen aus Telekommunikationsunternehmen selbst, also von den Verantwortlichen, die da Sicherheit machen, um ein realistisches Bild zeichnen zu können, wie hoch ist denn das Risiko, dass diese Vorratsdaten verloren gehen. Und es ist so, dass die Vorratsdaten werden im Unternehmen in der Regel nicht besonders separiert von den normalen Rechnungsdaten, auf die praktisch, naja, bis hin zum Callcenter-Mitarbeiter alle zugreifen können. Das heißt also, diese Daten sind vergleichsweise einfach zugänglich, also auch schon im normal großen Nutzerkreis. Und die Sicherheit dieser Daten ist de facto nicht zu gewährleisten. Also wir haben ja in den letzten Monaten eine lange Reihe von Datenskandalen in Telekommunikationsunternehmen gehabt, die echte Probleme hatten, auf ihre Daten aufzupassen, oder wo die Leute einfach CDs kopiert haben oder einen USB-Stick in den Rechner gesteckt haben oder deren Konzernsicherheitsabteilung durchgedreht ist und diese Daten ausgewertet hat und dann irgendwie, wie heißen die, Network Deutschland, glaube ich, hießen sie, übermittelt hat, die dann halt genauso eine Verkehrsdatenanalyse gemacht haben. Also da gibt es halt eine lange Abfolge von Skandalen, wo eigentlich keines dieser Unternehmen mehr glaubhaft behaupten kann, sie würden das noch im Griff haben. Das haben wir relativ ausführlich dargestellt, versucht mal auch ein bisschen in den Kontext zu setzen und mal zu erklären, wieso es so schwierig ist, diese Daten zu sichern, weil so ein Telekommunikationsunternehmen hat in der Regel mehrere 10.000 Mitarbeiter, einige davon sogar mehr als 100.000 Mitarbeiter, und viele von diesen Mitarbeitern haben halt einen Computer, der im internen Netzwerk hängt. So, und so ein Netzwerk intern so abzuschotten, dass wirklich kein Zugriff über Exploits möglich ist von einem Mitarbeiterrechner tief in die Datenbank des Konzerns rein, ist echt schwierig. Das ist halt nichts, was man so eben mal so eben so macht. Und wir haben halt auch verschiedene Audit-Reports gelesen von großen TK-Firmen, wo es regelmäßig so war, dass die Leute, die da Audits gemacht haben, einfach vom Rechner eines Callcenter-Mitarbeiters bis ins tiefste Innere der Rechnungsdatenbank vorgedrungen sind, so in einer halben Stunde. Und einer der Gründe ist, dass bei Telekommunikationsunternehmen läuft halt in der Regel sehr alte Software. Also die Betriebssysteme werden in der Regel nicht geupdatet, weil der Hersteller von zum Beispiel Vermittlungssoftware oder Rechnungslegungssoftware und dergleichen Dingen mehr sagen halt einmal eine Betriebssystemsversion an, für die garantiert ist, dass ihre Software läuft und für die die Wartungsverträge gelten. Typischer Fall ist halt Solaris. Wenn dann, oder HPUX, also es gibt halt.
Das gibt's noch?
Es gibt Telekommunikationsunternehmen, sind momentan, glaube ich, außerhalb der Autoindustrie der größte Zoo von noch existierenden HPUX-Systemen. So, und da stehen halt Systeme rum, die sind seit 5-6 Jahren nicht mehr gewartet worden, weil es da Software läuft, die vom Hersteller möglicherweise schon gar nicht mehr supportet wird, und wenn du da ein Software-Update machst, dann ist das dein eigenes Risiko. Und dann kann es halt sein, dass du keine Rechnung drucken kannst. Viel Spaß. So, das heißt, die updaten die Software nicht so. Und dann versuchen da halt so ein bisschen Firewalls davor zu schrauben und dergleichen Dinge mehr. Das heißt aber, wenn man weiß, was man tut, muss man teilweise schon sehr tief in die Exploit-Archäologie reingehen, um halt noch Exploits zu finden, die so alt sind wie dieses Thema, aber die gibt es dann halt auch zuhauf. Und damit kann man dann halt auch relativ problemlos ja bis ins Innerste von solchen TK-Unternehmen vordringen.
Ja. Ein anderes Problem, was ihr angesprochen habt, ist, dass diese Software, die da verwendet wird, ja nicht ganz so sicher ist, weil die in der Regel einzelne Programmierungen sind, oder?
Genau, also die Software, die halt verwendet wird für sowohl für die Vorratsdatenspeicherung als auch für Rechnungslegung in TK-Unternehmen, sind in der Regel Einzelanfertigungen. Das heißt, es ist so handgeklöppelte Consultant-Software, die wo die Leute echt froh sind, wenn es läuft. So, also es ist halt teilweise hochkomplexes Zeug, wo halt nicht ganz klar ist, wieso es jetzt gerade läuft, aber es läuft halt, also wird es geschippt. So. Und die fasst auch niemand an, und dann Security Audit drauf zu machen, wäre so ungefähr das Letzte, was denen einfällt. So, das heißt also, die Software wird auch von sehr wenigen Leuten genutzt, das heißt, werden sehr wenige Fehler gefunden. Das heißt, wenn man so ein Zeug mal in die Hand bekommt, ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass man was findet, was man auch angreifen und exploiten kann. Ja, und deswegen sind so TK-Unternehmen sind so mit so die angreifbarsten Großunternehmen auf diesem Planeten, so was jetzt die IT-Sicherheit angeht.
Jetzt du hast eher von großen IT-Unternehmen oder TK-Unternehmen gesprochen. Ab welcher Größe müssen denn Provider speichern?
Na, die momentane Interpretation ist wohl, dass ab 10.000 Usern Provider speichern müssen, also 10.000 registrierte Benutzer. Was das jetzt im konkreten Einzelfall bedeuten wird, muss ich noch zeigen. So, also klagen ja verschiedene Provider, die sagen, wir haben gar nicht so viele Nutzer, weil wir sind zum Beispiel nur Backbone-Provider, oder wir haben halt nur 9.850 User. Wir sind nicht davon betroffen. Also, aber so die ist so ungefähr die Größenordnung. Bei kleinen Providern gibt es natürlich noch eine Reihe von sehr spezifischen Problemen, weil die können sich häufig dieses ganze Bimborium, was dann notwendig ist mit dem Zugriff auf diese Vorratsdaten, so nicht leisten. So. Und dann tun sie das, was die großen Provider schon länger tun, nämlich outsourcen. Was wir im Rahmen der Recherche zu dieser Studie sehr deutlich gesehen haben, ist, dass praktisch alle großen und sehr viele kleine Netzwerkanbieter in Deutschland, also primär im Internetbereich, ihre Verpflichtungen zur Bereitstellung von Abhörschnittstellen und zur Vorratsdatenspeicherung outsourcen. Das heißt, die geben die ab an so Firmen wie zum Beispiel Nokia Siemens Networks, die halt irgendwie auch die Abhörinfrastruktur für den Iran geliefert haben und noch irgendwie für 3 Dutzend andere Diktaturen auf diesem Planeten. Die haben so ein großes Zentrum, wo alle Daten zusammenlaufen. Das heißt also, was die tun ist, die kriegen Zugriff auf die Systeme des Netzwerkanbieters und richten dann da ein, was notwendig ist, um A, an die Vorratsdaten zu kommen und B, halt auch Abhöroperationen durchzuführen. Der Provider bekommt davon nichts mehr mit, der ist halt draußen. So. Das heißt also, implizit, was passiert durch diese Regelungen, ist eine Zentralisierung von Abhörinfrastruktur. Also das, was Schäuble da plant mit seinem Bundesabhöramt, findet auf technischer Ebene de facto schon statt. Also diese, in Deutschland sind es meines Wissens bisher 3 Firmen, also Nokia Siemens Networks, Quante Networks und die dritte fällt mir gar nicht ein, die so eine Abhörzentren betreiben und bei denen am Ende 90% des Traffics aufläuft, also 90% der Vorratsdaten, 90% der Abhörinformationen. So. Das heißt also, der Schritt aus technischer Sicht zu einem vollständigen Überwachungssystem, was in einer Hand ist, ist minimal. Also da ist nur noch ein sehr, sehr winziger, kleiner Schritt, der da getan werden muss, wahrscheinlich nach dem nächsten Anschlag oder so ähnlich.
Und wer hat Zugriff auf diese Daten, sagen wir mal, von Sicherheitsseite, also Staatsseite, und wie erfolgt der Zugriff?
Die Zugriffe auf diese Daten sollen über ein automatisiertes Interface erfolgen. Momentan sind die, soweit wir wissen, noch nicht vollständig implementiert, aber schon spezifiziert. Die sind in der Regel nach diesem ETSI, nach diesen ETSI-Normen aufgebaut und sind so eingerichtet, dass ein großflächiger automatisierter Zugriff möglich ist. Das heißt, also es gibt da einen Standard, der so aufgebaut ist, dass die Polizei, nehmen wir mal die Polizei im einfachsten Fall, kann halt auch ein Geheimdienst sein oder im Zweifel auch ein europäischer, ausländischer Geheimdienst, wenn dann die entsprechenden Verträge unterschrieben sind, stellt eine Anforderung an den Provider und tut da im Zweifel, wenn noch sowas erforderlich ist, die richterliche Anordnung bei. Und diese Anforderung hat die Form eines XML-Dokuments, wo halt so ein paar Felder markiert sind und was dann am Ende noch signiert wird und wo, wenn noch eine richterliche Anordnung dabei ist, wird die halt als Faxscan dabei gelegt. So. Aber de facto klicken die da an, nach welcher Strafrechtsnorm jetzt diese Anforderung erfolgt und auf Grundlage welcher Autorisierung. Also es ist halt super formelhaft, super schemenhaft, also keine Individualisierung mehr. Dieses XML-Dokument fällt dann beim Netzwerkanbieter in einen Request-Tracker de facto, also halt so ein Ticketing-System, wo dann noch einer davor sitzt, der guckt, ob diese Anforderungen automatisiert erfüllt sind. So, und wir haben jetzt neulich gesehen in so Software, die wiederum Nokia Siemens Networks und andere für die Netzwerkanbieter anbieten, die das noch selber betreiben wollen. Da haben die schon automatisierte Prüfprozeduren drin, um zu gucken, ob die Häkchen an der richtigen Stelle sind. So, das heißt also, diese Prüfung des Netzwerkanbieters, ob diese Abhör- oder Vorratsdatenspeicherungsanordnung jetzt formal korrekt ist, kann durch ein 3-zeiliges Perl-Skript ersetzt werden. Und im Zweifel wird sie das dann halt auch irgendwann. Also da ist dann auch im Zweifel niemand mehr in der Loop. So, und aus der Struktur des Standards wird klar, dass diese Anforderung, dass dann noch einer beim Provider überhaupt drauf guckt und sagt, das ist formal richtig, mussten die da mehr oder minder noch reinhacken, weil in allen vielen anderen Ländern ist es so, dass diese gar nicht mehr stattfindet. Also da konfiguriert de facto die Polizei oder der Geheimdienst direkt das Abhörsystem. Das heißt, da gibt es niemanden mehr dazwischen, der dann noch irgendwie irgendeine Art von Rechtsstaat simuliert, sondern es ist halt irgendwie eine direkte Kommunikation. In Deutschland haben sie halt noch diesen Request-Tracker dazwischen geschleift, wo er diese Anordnungen zwischen einer nochmal okay klicken muss.
Beziehungsweise das dreizeilige Perl-Skript.
Oder das dreizeilige Perl-Skript, genau. So, und das ist halt so die Infrastruktur, die da gerade gebaut wird. Das heißt, es ist ein massives System, was de facto für millionenfache Verwendung ausgelegt ist. So, also wo halt klar ist, dass Automatisierung der gesamten Prozesse und Prozeduren war oberste Ziel. So, also das heißt, die Automatisierung findet da so statt, dass das, was an Rechtsstaatssimulationen dann auch irgendwie erhalten sein muss, gerade so berücksichtigt wird, aber eben halt auch kein Stück mehr. So, ne?
Und wer kontrolliert das? Also wer kontrolliert, wie oft jetzt zum Beispiel Geheimdienste auf solche Sachen zugreifen?
Ich habe von dieser G10-Kommission gehört, aber ich habe keine Ahnung, ob die tatsächlich da irgendwas tut. Also, also so wie diese Interfaces aussehen, bekommen die da wahrscheinlich so ein paar repräsentative Fälle vorgelegt oder so, keine Ahnung, also ich weiß nicht genau. Ist halt also rechtlich gesehen müsste die G10-Kommission den einzelnen Abhörfall von Geheimdiensten genehmigen. Wie viel da tatsächlich landet, ich keine Ahnung, kann man Ströle fragen.
Also im Extremfall ist das sowas wie eine Flatrate für Geheimdienste.
Naja, wie gesagt, die geht ja weiter. Also die europäischen Verfahren laufen ja, um Zugriff auf die Vorratsdaten zum Beispiel auch für ausländische Dienste zu ermöglichen, also ausländische Sicherheitsbehörden, wie es denn immer so schön heißt. Alles natürlich im Rahmen der Terrorbekämpfung. Das heißt also, wir können davon ausgehen, wenn das Verfassungsgericht nicht kippt, dann haben wir da demnächst 200-300 Behörden, die auf diese Daten zugreifen können, europaweit, und natürlich dann noch die Amis. Die technische Ausrichtung ist so ausgelegt, dass 999 Behörden gleichzeitig unabhängig von einer Abhöranrichtung Abhöranordnungen ausliefern können und auch Vorratsdaten abfragen können. So, und das Feld ist erweiterbar. Also es ist halt momentan ist halt nur ein dreistelliger Identifier vorgesehen, aber der kann halt auch erweitert werden.
Und was ich mir gerade so dachte, wie groß ist eigentlich so, also so an Byte, Kilobyte, Megabyte, so ein halbes Jahr Kommunikationsverhalten von mir?
Passt problemlos auf eine Micro-SD-Card. So, also wahrscheinlich sogar inklusive Content. Also ich meine, wir sehen, dass die Speichervolumina steigen so enorm, dass ein Mitnehmen von, sagen wir mal, den Vorratsdaten von einem mittelgroßen ISP auf einem normalen USB-Stick ist überhaupt gar kein Problem. Und für die Telekom müsste man vielleicht noch eine Platte mitnehmen, aber das ist halt trivial. Also die Datenmengen sind im Vergleich zu den Speicherdichten heutzutage ziemlich klein.
Ja, und zu welchem Fazit kommt ihr nach all dieser technischen Analyse?
Also wir denken, dass das Verfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung tatsächlich verbieten sollte. Das heißt also, als verfassungswidrig deklarieren sollte. Eigentlich bleibt bei ausführlicher Betrachtung kein anderer Schluss dazu. Was sie dann tatsächlich urteilen werden, werden wir sehen. So vermutlich wird es wieder so ein irgendwie Ja-Aber-Urteil werden. Aus unserer Sicht ist es halt vollkommen klar, dass diese Vorratsdatenspeicherung schon allein deswegen, weil de facto jeder unter pauschalen Verdacht gestellt wird und seine Daten erfasst werden, die Unschuldsvermutung kippt. Das heißt, es werden erstmal schon Beweise gesammelt gegen jemand, obwohl es noch gar keine Straftat gibt. Und deswegen ist es verfassungswidrig, muss gekippt werden.
Und Daten werden angehäuft, die man eigentlich auch gar nicht braucht.
Ja klar, also das Risiko des Missbrauchs ist halt schon durchaus nicht zu vernachlässigen so. Vielleicht gibt es ja den Ausschlag, wir werden sehen.
Und wie ist der weitere Verlauf jetzt in diesem Prozess?
Ja, ist natürlich immer schwer vorherzusagen. Das Verfassungsgericht nimmt sich ja immer Zeit für solche Sachen. Das heißt also, kann halt irgendwie noch dieses Jahr passieren, hoffen wir. Kann sein, dass sie nochmal ihre einstweilige Verfügung, die sie erlassen haben für den Zugang zu diesen Daten, nochmal verlängern. Keine Ahnung, muss man gucken. Also es wird halt vermutlich bei der Größe des Verfahrens eine Anhörung geben, das heißt also, dass sie nochmal Nachfragen stellen und irgendwann wird es dann halt ein Urteil geben, wir werden sehen.
Haben wir jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen?
Ich glaube nicht.
Ja, ich glaube auch nicht. Gut, dann sage ich einfach mal Dankeschön für diesen Überblick und